bin eigentlich nicht so ein Rebel-Typ in meinem Leben gewesen, der Bock hatte, Leute zu provozieren und zu ärgern.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Damen und Herren, die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. 149. Episode, der Podcast, der ab und zu mal bei Apple Podcast auf Platz 1 erscheint und dann irgendwie wieder sinkt und wieder hochkommt und wieder sinkt und wieder hochkommt. Ja, ein Auf und Ab in diesem ganzen Podcast-Game, aber das macht gar nichts. Ich freue mich trotzdem, den Podcast zu machen. Ich will euch kurz mal Einblicke geben, bevor ich diese Staffel wieder angefangen habe. Dachte ich mir, ich werde aufhören nach dieser Staffel und lass es mal ruhen, weil ich merke einfach, wenn man 3 Monate lang keinen Podcast macht, wie viel Zeit man da eigentlich hat für andere Sachen. Aber es macht trotzdem Spaß. Ich freue mich trotzdem drüber, den zu machen. Und das klingt immer so, ja, jetzt hört er auf, jetzt macht er wieder weiter, jetzt hört er auf. Aber ich will euch da ein bisschen in den Prozess mit reinnehmen, weil Podcast ist ja, macht Spaß, ist ein Hobby, aber es wäre natürlich cool, da ein bisschen Geld zu verdienen, Taschengeld und so weiter, oder eine Reichweite zu haben, wo man sagt, okay, da lohnt sich's auch. Und ich habe euch das, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich in meinen Statistiken recht frustriert war, bis ich gemerkt habe, vielleicht habe ich es euch auch nicht erzählt, weil ich habe es erst kürzlich gemerkt, dass es nur die Statistiken sind für Spotify und das sind 30% von dem ganzen Podcast. Und dann liegt das natürlich an der Hörerschaft wesentlich höher, als ich gedacht habe. Genau, deswegen, Sponsoren stehen jetzt auch schon an, also einer steht an. Schauen wir mal, ob das was wird. Und auch mein zweiter, ich habe ja einen zweiten Podcast für meine Heimatstadt Schwabach. Wer da mal reinhören will, Gold im Ohr nennt sich der. Da beleuchte ich alles, was sich um meine kleine Stadt dreht, mit Geschäften und so weiter. Und da geht auch ein wenig etwas voran. Also deswegen, ja, es ist eine gute Zeit. Hättet ihr mich gefragt vor einem Monat oder zwei, hätte ich euch gesagt, hier, der Fresser steht im Haus, ich baller nur Geld raus für Sachen, also nicht Podcast, aber für mein Leben, die nicht notwendig wären oder sein müssten. Und jetzt nicht, dass ich Geld reinbekomme, außer den Gehalt, den ich halt verdiene mit meinem Nebenjob. ja, aber man merkt, irgendwie ist ein Umschwung da, also merkt euch bitte diese Episode da, wo ich gesagt habe, hier ist ein Umschwung da, vielleicht sehen wir uns auch bald auf den Grammy Awards. Nee, ich glaube, da würde ich gar nicht hingehen, aber egal. Gut, ansonsten ist mir aufgefallen, man lädt sich ja immer wieder so neue Musik auf Spotify runter oder Apple Music oder wo auch immer, um zu schauen, was so Neues läuft, und ich merke, mein Input-Level ist ziemlich gesunken, also schon länger so. Ich bin mit POD aufgewachsen und, falls einem das was sagt, Project 86 und Lowpreis-Lieder, die man irgendwie die ganze Zeit gehört hat, weil auch der MP3-Player nur 128 MB hatte. Das war, glaube ich, ein Album, vielleicht zwei, wenn es hochkam. Ja, und heutzutage hat man gar keine Zeit mehr, sich Alben richtig anzuhören, sondern man hört es halt durch und dann richtet man gut oder falsch. Und ich habe gemerkt, es ist irgendwie komisch. Entweder werde ich älter, mein Hirn ist voller mit Musik oder nicht. Aber vielleicht geht es dir auch so. Ey, schreib's mal rein in die Kommentare, bitte. Ansonsten will ich noch darauf hinweisen, wir haben natürlich einen Instagram-Kanal, der wöchentlich bedient wird mit einem kleinen Video von mir. Aber da erfahrt ihr einen Tag vorher, was in den Episoden drankommt. Und so auch wieder gestern. Aber ja, jetzt fangen wir mal an, weil wir wollen ja Podcast hören und ich meine Gelaber. Deswegen, es ist immer noch Daniel Harter da und ich muss sagen, in meiner Planung dachte ich, Daniel Harter sind 4 Episoden, dabei sind 6 Episoden. Also weil dieser Mann einfach so sympathisch ist, er so interessante Sachen auch über Lobpreis gesprochen hat, wo ich mir dachte so, ja, da macht man mehr, also auch weil es der Redefluss gar nicht zugelassen hätte, ihn da einfach zu unterbrechen und zu sagen, also pass mal auf Daniel, jetzt machen wir Stopp. Aber er erzählt ein bisschen über seine Masterclass über Lobpreis, lobpreisleiter.de und ja, weitere interessante Aspekte von seinem Buch, das über Lobpreis geht. Dann haben wir Michael und Steve, die auch über Lobpreis reden. Wir haben ja letzte Woche damit aufgehört, dass ich eine Verschwörungstheorie habe, beziehungsweise ich ja die Wahrheit weiß über Lobpreis. Und die erfahrt ihr heute. Und ich bitte euch, bitte passt mal auf, weil also wenn ich nicht recht habe, dann wüsste ich auch nicht, wer dazu noch recht haben könnte zu dem ganzen Thema Lobpreis und so weiter. Dann haben wir ja, das letzte Gespräch über die Unlust im Bett, über Sex, über wie manipuliere ich meine Frau, dass sie mit mir schläft oder wie manipuliere ich meinen Mann, damit er nicht mit mir schläft. Bisschen privat, aber wir sind ja authentisch und praktisch und natürlich gut. Deswegen nichtsdestotrotz, ich bin froh, dass meine Frau da mitgeredet hat und auch unser Partner, unsere Partnerin Andrea. Hoffe ich, oh Mann, hoffentlich heißt sie Andrea. Falls du das hörst, Andrea, du heißt nicht Andrea, es tut mir leid. Genau, und dann haben wir Martin Dreier bei uns zu Gast, der über sein Dasein ein bisschen spricht bei Sat.1 mit Ehe auf den ersten Blick. Und da ist uns das Gespräch abgebrochen. Deswegen werdet ihr nächste Woche nochmal einen Teil mit Martin Dreier hören, der nicht so geplant war, aber wir gesagt haben, wir wollen es noch zu Ende führen. Und da sind ein paar Wiederholungen drin. Also das warne ich euch heute schon mal. Zwar müsste ich das nächste Woche machen, aber ich warne euch heute schon mal. Das, was ihr heute hört, könntet ihr auch nächste Woche nochmal hören. Gut, ansonsten gibt es keinen Song Sneak diese Woche. Die Künstler sind mau oder haben gehört, wir verarschen Künstler. Nein, machen wir natürlich nicht. Wir stellen die vor, egal was für Musik die machen, egal, naja, egal welche Qualität nicht. Aber ja, so weiter und so fort und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Naja, gut. Jetzt fangen wir an mit Die Macht der Worte in der 169. Ausgabe. Ich wünsche dir sehr viel Spaß beim Hören, Gottes Segen und was schön wäre, sorry, wenn ich immer am Schluss nochmal irgendwas sage, aber was schön wäre, wäre, ob euch dieser Podcast hilft beim geistigen Wachsen oder ob es einfach nur eine Show ist, die man so weghört wie nicht-christliche Shows, wäre cool zu wissen. Ansonsten habe ich einen Kritikpunkt bekommen, den werde ich mit Michi auch mal diskutieren. Wir lästern zu viel. Michael und Steve lästern zu viel. Na, ob das auch diese Woche der Fall ist, das hört ihr jetzt.
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Daniel Harter bei mir zu Gast. Hi Daniel.
Hey, wunderschönen guten Tag wieder.
Wir sind, in welcher Woche sind wir schon? Vierte?
Woche vier, ja.
Tatsächlich, schreibst du mit?
Ja.
Sehr gut. Also, falls du gerade erst reinschaltest und dir denkst so, wer ist dieser Daniel Harter, da kannst du mal vier Wochen zurück oder vier Episoden beziehungsweise zurück und dir den Anfang anhören. Es geht über Lobpreis. Du hast beim SCM Verlag, die dieses Interview mir möglich gemacht haben, wo ich sehr dankbar bin dafür, uns vermittelt. Wachsende Anbetung heißt dein Buch. Und ist es jetzt eigentlich schon draußen?
Es sollte zum 1. Juli erscheinen. Ich habe es aber ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Okay. Also es ist auf jeden Fall irgendwo auf dem Weg. Und man kann es jetzt schon vorbestellen auf meiner Website. Falls ihr wollt, dürft ihr das natürlich gerne jetzt schon tun.
Genau, wenn nicht, gebe ich euch das unoffizielle Dokument. Nein, Spaß.
Sehr gut.
Aber da fällt mir jetzt gerade eine sehr gute Frage ein. Also mir würde es so gehen, wenn ich ein Buch im Regal stehen sehen würde, wo ich weiß, das habe ich geschrieben, würde ich wahrscheinlich relativ lang vor dem Regal stehen und mir auf die Schulter klopfen. manchmal oder vielleicht auch öfter, wenn man ein guter Lobpreiser ist, geht es ja einem Leiter auch so, dass Leute zu einem kommen und ihn in den Himmel hochjubeln, loben, Entschuldigung. Ist dir das jetzt eigentlich auch schon mal passiert, Daniel?
Also ich sag mal, grundsätzlich als Musiker hat man das Problem ja oft, dass Leute irgendwie denken, bloß weil man auf einer Bühne steht, ist man irgendwie was Besseres oder man ist geistlicher oder frommer wie alle anderen. Und ich merke, anderes Thema, aber ich war sehr, sehr lange Single, bis ich 36 war. Mhm. Und das hatte unter anderem damit zu tun, dass ich immer das Gefühl hatte, Leute stellen einen auf so einen Sockel und denken, man ist so irgendwie was Besonderes. Und das macht es schwierig in vielerlei Hinsicht. Mhm. Genau, und ich finde auch, Lobpreisleiter sollte man nicht vergöttern, sondern das sind Menschen, die Diener sind, keine Rockstars.
Ja, ich will, nachdem ich dir mein Ding erzählt habe, würde ich mal gerne wissen, wie du das dann machst. Also ich habe irgendwann mal, ich glaube, es war entweder in Love Revolution von Joyce Meyer. Dieses Buch finde ich sehr gut. Alles andere können wir uns später drüber unterhalten. Aber da glaube ich, hat Darlene Cech gesagt, die von Hillsong, dass für sie dieses Lob, wenn Leute auf sie zukommen, ist es für sie wie eine Rose, wo sie dran riecht und dann gibt es Gott weiter. Mhm. Ich habe gemerkt, also ich versuche das auch zu machen, aber ich merke, und da kommt vielleicht der Franke in mir durch, der immer versucht es so ein bisschen, so, ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Also danke für dein Lob, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht damit anzufangen. Wie gehst du denn mit Lob um? Also du hast jetzt schon gesagt, ne, du stehst auf der Bühne und wirst vielleicht auch ein bisschen glorifiziert und vielleicht auch auf den Podest gehoben, aber ja, also wie machst du das, wenn ich jetzt auf dich zukommen würde nach einem Lobpreis-Set und sag, Daniel, also für mich bist du der neue, was ist der gute Lobpreiser, Stephen Furtick. Ja, aber wie machst du das, also wie gehst du damit um?
Also ich finde, die Darlene hat es sehr gut gesagt. Ich glaube, so würde ich es auch sagen oder machen. Ich glaube, man kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Ich finde die anderen genauso schlimm, die immer so demütig sind und sagen, nee, es war alles nur der Herr, ich kann gar nichts dazu. Wo ich denke, ja, aber du hast nun mal auch Unterricht genommen und bist nun mal auch so, du hast auch was dazu getan. So genießt das doch auch, dass Leute das gut finden. Mhm. Und ich glaube, in dieser Spannung muss man irgendwie leben. Ich versuche das immer so, hey, vielen Dank, voll cool, schön, dass es dir gefallen hat, mega, dass du ermutigt worden bist, cool, danke. So, also schon, man muss Lob auch irgendwie annehmen können,
ja,
ohne dabei aber dann irgendwie hochnäsig zu werden, so würde ich es sagen.
Das stimmt, du hast ja auch erzählt, dass du in einer Metalband eine christlichen und eine unchristlichen gespielt hast. Dasselbe Schicksal ist mir auch passiert. Also meine Musikkarriere hat angefangen.
Hattest du auch mal lange Haare?
Ja, tatsächlich. Und zwar ja, Mensch. Bis über den Hintern. Und da war es bei mir so, dass ich das zweite Konzert war es. Das erste war ein Geburtstag, das war quasi eher eine Probe, aber das zweite Konzert war schon vor 500 Leuten bei Jesus House. Aha. Und dann kamen irgendwelche Mädels auf mich zu, die mir dann auf denen ich dann über dem Dekolleté unterschreiben durfte und auf den Arm. Also die waren alle, glaube ich, Christen. Und dann stand ich am nächsten Tag wieder bei mir in der Arbeit. Ich habe eine Ausbildung gemacht und ich dachte mir, was mache ich hier eigentlich? Ich räume hier Regale ein. Eigentlich sollte ich größer sein. Meinst du, da ist ein Unterschied zwischen Lobpreis und christlichen anderen Musikgenres, wie man mit Lob umgeht? Oder ob vielleicht auch der Fall oder der Stolz schneller kommt bei Metal oder Hip-Hop oder sowas?
Boah, keine Ahnung. Also lustigerweise, ich habe auch dann, also nach der Bibelschule habe ich erstmal 10 Jahre in einer deutschen Rockband gespielt, Echtzeit. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt.
Ja.
Haben so Deutschrock gemacht und sehr viele Teenie-Konzerte gespielt und ich fand, da war es schon deutlich schwieriger, nicht irgendwie zu denken, man wäre was Besseres, weil eben so oft so viel Lob kam. Mhm. Jetzt als Lobpreisleiter kommt ja keiner und fragt nach dem Autogramm, so, das ist ja irgendwie Quatsch.
Ne? Schade eigentlich, oder?
Genau, aber grundsätzlich, glaube ich, Gott schenkt die Gaben und ihm die Ehre. Punkt. So.
Okay. Sehr gut. Wir haben ja letzte Woche das Thema verlassen mit dem Thema Lobpreisleiter. Ne? Also du hast die Überschrift, ein starker Lobpreisleiter braucht es auch. Warum braucht es einen Leiter eigentlich? Also kann man nicht einfach das arrangieren? Kann man nicht sagen, Vers 1, Chorus, Vers 2, Chorus, Chorus, Bridge, Vers 1, fertig. Also für was braucht es einen Leiter?
Also ganz grundsätzlich mal, unabhängig von Lobpreis, wenn ich in die Bibel schaue, hat Gott immer Leiter berufen, dass sie sein Volk leiten. Also sei es Mose, Aaron, die Apostel. Das war schon immer Gottes Prinzip, sein Reich zu bauen, seine Kirche zu führen, indem er Leiter berufen hat, sein Volk zu leiten. Und im Alten Testament sehe ich das, also bei David zum Beispiel auch, der irgendwie sagte, das ist so wichtig, ich stelle hier 4000 Berufsmusiker an, dass sie, dass wir irgendwie strukturiert das Volk in Lobpreis leiten, weil er wusste, Gott benutzt Leiter, um sein Volk zu leiten. Ich glaube, es ist heute genauso. So eine Herde, die keinen Hirte hat, die irrt sinnlos umher. Und ich merke Ähnliches bei Lobpreis. Ich kenne das in vielen Gemeinden, die halt einfach den klassischen Lobpreisblock haben und 4 Lieder hintereinander wegspielen, ohne das irgendwie zu kommentieren. Und das kann auch, also Gott kann alles, das kann auch stark und gut sein,
ja.
Aber ich merke so oft, dass, dass eine Gemeinde jemand braucht, der sie anleitet und der sie an die Hand nimmt und sagt, hey, erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. So, wir gehen jetzt zusammen auf eine Reise, wir singen erstmal ein Lied, wir klatschen ein bisschen zusammen und steigen locker irgendwie ein so. Und dann will ich euch aber an das Herz Gottes führen und vor seinen Thron und und ich will dich herausfordern, mit ihm ins Gespräch zu kommen und einen Raum zu schaffen, in dem so eine Gottesbegegnung stattfinden kann. Und ich glaube, es ist einfach so viel effektiver, wenn sich jemand da verantwortlich fühlt, die Herde zu leiten, der Leiter zu sein für einen Sonntagmorgen. Im Geistlichen, aber auch im ganz Praktischen so, dass die Band weiß, wem muss ich eigentlich folgen. Und wenn wir uns verspielen, wem in der Band folge ich jetzt? Wer sagt, wo es lang geht? So, ne?
Ja.
Also gibt es ganz viele Aspekte, aber ich bin ein großer Fan davon, dass wir Lobpreisleiter berufen, dass sie wissen, dass es ihre Aufgabe ist und dass sie darin wachsen und diese Aufgabe auch in voller Verantwortung wahrnehmen.
Und da, darüber geht es auch in deinem Buch Wachsende Anbetung, ne? Also dass du, wenn du da über den starken Lobpreisleiter redest, gibst du auch Tipps an die Hand, was ein starker Lobpreisleiter macht, oder ist es nur, du philosophierst nur darüber?
Meine Herangehensweise an das Buch war tatsächlich zu sagen, ich will es so praktisch wie möglich machen, also ich will Leuten wirklich so einen Werkzeugkasten geben mit ganz vielen Werkzeugen und dann können die probieren, okay, passt die Zange für unsere Gemeinde oder nehme ich den Schraubenzieher, so welches Werkzeug von all denen, die ich jetzt da irgendwie drin habe, welches Werkzeug hilft uns als Gemeinde am besten. Und weil ich gemerkt habe, auch das Buch kann nicht alles abdecken, deswegen nochmal kleiner Werbeblock für die worshipmasterclass.de, wo wir kontinuierlich Themen mit reinnehmen, die aktuell sind und die manchmal auch eben in ganz kleine Segmente hineingehen. Das könnte man im Buch gar nicht alles so praktisch erklären, wie jetzt in der Masterclass, wo hier Naomi van Doren von The Voice Vocal Coach über Bühnenpräsenz redet und dir ganz praktisch am Mikrofon erklärt, wie du es halten musst und wie du reinsingen musst und was eine gute Bühnenpräsenz ausmacht. Das kann man in einem Buch nicht erklären. Und da merke ich, sind diese Masterclass-Videos einfach ein sehr gutes Tool, um zu lernen. Das heißt, wenn du das hier hörst und gerne besser werden möchtest, schau gerne da vorbei.
Aber jetzt, wenn du das sagst mit Bühnenpräsenz, ne, dann poppt bei mir was im Kopf auf. Warum muss Lobpreis eine Bühnenpräsenz lernen, einüben? Weil Lobpreis soll ja keine Show sein.
Sehr gut. Weil es mit diesem Leitungsgedanken zusammenhängt. Also ich merke immer wieder selber, ich muss das in meinem Kopf klarkriegen, Gott hat mich berufen, an diesem Sonntagmorgen vor dieser Gemeinde zu stehen und sein Volk, seine Braut, die Kirche, die er liebt, vor seinen Thron zu führen. Und das kann ich nicht, wenn ich mich in der hintersten Ecke hinter meinem Notenständer verstecke und mich keiner sieht und ich das Mikrofon so weit weghalte, dass der Tontechniker nur noch pfeifen hat, so, sondern da hilft es, wenn ich klar und deutlich reinrede, wenn ich vorne im Licht stehe, die Leute mich sehen, wenn ich langsam und deutlich spreche, wenn ich dabei vielleicht auch lächle. So. Also alles das hilft am Ende den Menschen dabei, in eine Anbetung oder in eine tiefe Anbetung hineinzukommen. Und da geht es null um mich, dass die Leute nachher sagen, was für ein geiler Typ, so, sondern das soll Leuten dabei helfen, es ihnen so leicht wie möglich zu machen, diesen Schritt in Gottes Gegenwart zu gehen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und ich darf sie darin anleiten. Und ich glaube, dazu ist es schon auch irgendwie wichtig, dass man mich hört, sieht und dass man mir Leidenschaft abspürt. Und ich glaube, das müssen gerade wir Deutschen manchmal auch lernen.
Das stimmt. Was kostet denn so eine Masterclass? Also ist es so ein Paket, wo alles zusammen ist? Oder darf man über den Preis nicht reden? Manche Homepages, die zeigen ja erst den Preis, wenn du alles gebucht hast.
Nee, ihr könnt gerne einfach mal vorbei surfen. Wir haben verschiedene Pakete. Jetzt seit neuestem haben wir das Abo tatsächlich eingeführt, dass du einfach monatlich, so ähnlich wie bei Netflix, ein Abo hast, das sich monatlich auch verlängert. Und dann kannst du quasi alles gucken, was wir an Content auf der Seite haben. Oder du kannst sagen, boah, mich interessiert eigentlich nur diese Masterclass von Juri Friesen, wie baue ich ein starkes Worship-Team, weil die das bei Urban Life so geil gemacht haben. So von dem will ich lernen. Und dann kannst du dir die entweder als Einzelperson einmal quasi kaufen und hast sie dann in deinem Account. Oder wir bieten das quasi auch für Gemeinden an. Wenn man als Gemeinde sagt, boah, wir wollen unser ganzes Team damit schulen, wir wollen unsere ganze Gemeinde damit schulen, wir wollen das Video mit allen zusammen gucken, wir wollen, dass jeder in der Gemeinde das gesehen hat, gibt es quasi auch eine Gemeindelizenz, mit der man das eben einmalig kaufen kann oder als monatliches Abo.
Okay.
Genau.
Ja. Sehr cool. Gut, da schau doch mal vorbei. Kommt das eigentlich, wollte schon sagen, ist das aus deinem Mist gewachsen? Nee, aber also hast du das mit initiiert?
Diese Masterclass? Ja, genau, wir sind zu zweit, haben quasi eine GbR gegründet und ein Team um uns herum quasi gebaut, um das zu starten. Genau, und haben riesige Träume. Also wir träumen davon, dass es irgendwann die Church Masterclass wird, die quasi nicht nur für Worship, sondern auch für Tontechniker, für Lichttechniker, für Moderatoren, für Prediger, für Kindergottesdienstmitarbeiter, quasi alle Bereiche der Gemeinde so eine Schulungsplattform wird. Aber wir sind beides Worshipper und haben gesagt, da kennen wir uns aus, das ist unser Herzensthema, damit starten wir. Und genau, merken auch gerade, es ist doch ganz schön viel Arbeit, sowas zu produzieren. Genau, aber auch, glaube ich, sehr effektiv, weil man eben kurz und kompakt von den Besten der Landschaft lernen kann.
Das stimmt. Ja, 15 Minuten sind tatsächlich schon wieder rum.
Schon wieder.
Unfassbar. Lieber Hörer, es tut mir leid. Es ist echt
noch eine Woche.
Interessant, genau. Und vielleicht, wer weiß, ne, wenn ihr da schaut nach Daniel Harter, vielleicht irgendwann kommt ihr mal ein Podcast raus, weil ihm das so gefällt. Und er sagt, Mensch, da kann man über Podcast auch gute Sachen weitergeben. Gut, aber wir hören uns jetzt erst einmal nächste Woche wieder. Bis dahin hat sich bestimmt Daniel überlegt, ob er einen Podcast für sich selber macht oder nicht.
Und falls nicht, kauft das Buch.
Genau.
Da steht alles drin, worüber wir nicht reden konnten.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Michi. Wie jetzt die Verschwörung?
Michi, ich habe doch diese letzte Woche dir erzählt von meiner Theorie.
Wir waren beim Thema Lobpreis, für der jetzt erst einschaltet. Wenn du übrigens irgendwas zum Lobpreis hast, lieber Hörer, schreib uns einfach mal unter die Macht der Worte @mail.de oder auf Instagram. Das würde uns sehr freuen. Aber mir ist was aufgefallen. Ich habe letzte Woche das schon erwähnt. Es gibt keine schnellen Lieder mehr. Bist, also du, Presley, ja,
bist du mit mir da konform?
Ja, absolut. Ja.
Und ja, da kam
so fröhliche Klatschlieder auch so, die, ne?
Ja, wo es der Wing schunkeln auch kann. So ein Wing auch bayerische Wing, Richtung bayerisch.
Da hast du recht.
Jetzt glaube ich, die großen Player sind, und liebe Hörer, bitte behaltet es nicht für euch, sondern schickt diesen Podcast weiter an andere, dass die das auch hören.
Das müssen alle wissen, das raus in die Welt.
Richtig, also verschweigt es nicht. Ich weiß, es wird hier bald gelöscht werden von der Bundesregierung Deutschland und anderen Konsorten. Aber bitte schaut, dass es vielleicht auch abfilmt und nochmal auf Instagram nochmal neu hochladet, vielleicht auch andersrum oder so. Die großen Player, die uns in Trance führen, wie heißen Hillsong, Bethel und Elevation. Und das sind ja die, und vielleicht so kleinere noch, ich würde sagen Könige und Priester, da ich die Urban Life Church sehr mag.
Ja, die sind eine ganz andere Liga.
Ganz andere Liga.
Die kannst du da gar nicht mit reinstecken.
Aber ich glaube, der Juri Friesen, der gehört da auch mit dazu. Der war der nicht auch mal bei Könige und Priester oder so?
Ja, aber ist das nicht der, der einfach keinen Podcast mit dir machen will?
Ja, richtig. Und der Hörer, der es hört, ihn auch nicht benachrichtigt wahrscheinlich. Aber vielleicht, bis das rauskommt, ist es so. Genau, also wir werden ein wenig so eingelullt. Also liebe Hörer, du, wenn du Christ bist und im Sonntagsgottesdienst vielleicht stehst, jetzt kommt ja das am Dienstag raus, also hast noch ein paar Tage, dich vorzubereiten, würde ich dir raten, setz dir mal Kopfhörer auf während des Lobpreises in deinem Gottesdienst. Also weil du musst dir ja entgehen können, dieser Trance, die da kommt durch diese
Halbschnelle, ne? Dieses, ja.
Ja. Und dann spiel ein Metal, ein Hip-Hop oder schnelle Lieder auf jeden Fall, dass du da nicht mit eingelullt wirst. Und
gut,
dann
auch Kinderlieder, die sind ja auch, die kann man auch klatschen.
Richtig.
Der Vater Abraham, hey, hey, hey.
Oder geh Abraham, geh.
Also.
Und auf jeden Fall, schau dir mal dann die Leute außenrum an, weil diese halbschnellen Lieder, man schwenkt immer so leicht hin und her. Und ich meine, da ist eine Botschaft dabei.
Und wenn die rückwärts schwenken erst.
Und das Ding ist ja auch, die ganzen Lieder haben ja nur vier Akkorde. Das ist ja auch wieder was und das ist immer dasselbe. Selbst das Lobpreis, die merkt das ja gar nicht mehr, weil das ja selber diese vier Akkorde immer spielt. Also, und die ändern sich ja nicht viel. Und ich meine, also dass da irgendwie, da ist was dahinter. Vier ist ja auch eine teuflische Zahl.
Aber Steve, ich muss jetzt mal fangen, du musst uns doch jetzt auch rausführen aus der Bredouille. Wie schaut denn die Lösung aus?
Ja, ich habe mir schon überlegt, nochmal mit dir ein schnelles Lied zu schreiben, Michi. Das könnten wir uns überlegen, ob wir das machen. Vielleicht gehen wir das sogar an, aber schnelle Lieder und vielleicht... Stimmt auch meine Verschwörungstheorie gar nicht so, sondern schnelle Lieder sind einfach schwieriger aufzunehmen.
Und auch schwierig zu schreiben wahrscheinlich, also.
Nein. Du brauchst, also du spielst ja nur drei Akkorde, weil vier ist ja die Teufelszahl.
Also.
Und dann.
A, B, C.
Ja, genau. Und dann ziehst halt immer Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Gott ist gut. Hey, hey. Ja? Gott ist gut. Ich finde auch, man soll das mehr so irgend sowas machen, so Ausrufe
genau.
Des Glücks.
Hey ho, wow, Halleluja, Jesus. Ja, und ich denke, vielleicht sollten wir uns da mal wieder hinsetzen, Michi, dass wir das machen. Das versprechen wir jetzt einfach mal so ins Dunkle hinein. Aber wenn ich dein Gesicht anschaue, Michi, du bist noch gefangen in dem Vierakkord. von den Dingen. Ja,
nee, aber ich wäre dabei. Ich finde auch so Country. Das Country ist schnell.
Stimmt.
Das wäre doch was einmal.
Ja.
Da habe ich ein gutes Gefühl dabei.
Das stimmt. Also, das war jetzt meine Warnung. Einfach, dass ihr bitte setzt euch Kopfhörer auf, hört was anders während dem Lobpreis. Ihr könnt ja währenddessen weiter Lobpreis machen. Kommt halt ein wenig komisch, wenn bei Oceans du dann auf einmal springst, weil du was anders hörst.
Yeah, yeah, yeah.
Aber das ist ja für den Herrn. Also, ne, die Schlafschafe, die da im Gottesdienst stehen und halt da hin und her schwenken, da wollte ich nur sagen, sei wachsam und aufmerksam. Das sagt uns schon auch die Bibel.
Die Macht. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
Meine Damen und Herren, wir sind erstmal die letzte Woche mit Andrea Wegner. Hallo Andrea.
Hallo.
Und Elida.
Hi.
Schön. Du sagst gar nicht so viel. Ich bin da mehr
der. Nee, ich höre zu.
Listen and learn, wie wir sagen. Ich habe euch letzte Woche so ein bisschen mit einem Cliffhanger stehen lassen, liebe Hörer, und zwar, dass wenn man konfrontiert wird beim Sex, ich versuche es nochmal zu erklären, sodass es verständlich ist, und zwar, wenn die Frau den ganzen Weg geht mit zum Sex und dann beim Sex konfrontiert.
Na, irgendwas passt nicht.
Genau, weil irgendwas nicht passt. Da haben wir ja erstmal überlegt, ob dann der Mann egoistisch ist, wenn er es ignoriert oder sagt, jetzt halt die 2 Minuten noch schnell durch.
Ja, dann fühlt sie sich benutzt.
Genau. Und jetzt meine Aussage ist vielleicht, ist es nicht auch egoistisch von der Frau, das anzufangen, bevor sie nicht das klärt, was sie stört. Aber da haben wir ein bisschen aneinander vorbeigeredet.
Mhm.
Genau.
Also wenn es halt beim Sex irgendwas unbequem ist, die Stellung ist unbequem, ich liege komisch auf dem Arm oder keine Ahnung, oder es reibt irgendwas und ich gehe da drüber weg und denke mir, nee, ich halte jetzt die 2 Minuten halt noch durch, da kann ich keine Lust mehr empfinden. Da ist es doch sinnvoller, ich sage, du sag mal, sei so gut, können wir uns irgendwie anders hinlegen, das passt jetzt gerade nicht mehr. Oder ich bin in dem Moment, bin ich ja auch überhaupt nicht mehr im Kontakt mit meinem Partner, wenn mir irgendwas wehtut. Oder wenn ihm irgendwas wehtut, da stützt er auf seinen Ellbogen auf und da tut ihm weh. Dann ist er ja nicht mehr bei mir, dann ist er bei seinem Ellbogen. Und in der Sexualität ist es eigentlich wichtig, dass das Herz verbunden ist und die Genitalien. Und nicht nur untenrum da die Technik, sondern ich möchte in dieser Haltung sein.
Ja. Na? Entschuldigung, dass ich lache. Das könnte man so als Instagram-Post machen. Man muss nicht nur mit dem Herz verbunden sein. Nee, nicht nur mit den Genitalien verbunden sein,
sondern auch mit dem Herz. Mhm. Genau. Also, dass ich praktisch im Kontakt bin miteinander.
Ja.
Und in dem Moment, wo ich dran denke, oh, ich müsste jetzt eigentlich schon längst aufstehen und ich müsste jetzt langsam weg, bin ich aus dem Kontakt. In dem Moment, wo mir was wehtut, bin ich aus dem Kontakt. Und wenn ich darüber weggehe, dem anderen zuliebe oder weil ich denke, jetzt mache ich noch schnell fertig und so, dann macht es aber keinen Spaß mehr. Also das spürt der Partner in dem Moment, wo einer mit was anderem beschäftigt ist, das spürt man. Und dann macht es keinen Spaß mehr. Da verliert man sich und dann macht es keinen Spaß mehr. Und darüber wegzugehen, das ist im Prinzip einfach nur sich benutzen lassen oder den anderen benutzen. Mhm. Wenn ich merke in mir drinnen, es passt was nicht, dann muss ich das auch ansprechen. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich den anderen da kritisieren will, sondern ich bin einfach authentisch.
Ja, also mit den schmerzenden Körperstellen oder sowas, das verstehe ich. Also da gehe ich mit ein, aber ich finde, also gut, auch der Kontakt, das verstehe ich vielleicht auch noch, aber wir Männer, wir sind halt an einem Film drin. Ne? Also ich kenne das und wahrscheinlich haben das manche andere Männer auch, ein zerbrechliches Ego. Und man projiziert es ja auch ein bisschen auf sich selber. Also wenn jetzt die Elida sagen würde, du Steve, pass mal auf, ich fühle jetzt den Kontakt mit dir nimmer und wir müssten kurz mal drüber reden oder aufhören. Da weiß ich nicht, also ich kenne mich so gut, ich weiß schon, wie ich reagieren würde.
Das ist dann der Cliffhanger. Aber mal ganz ehrlich, ich bin jetzt ja kein Mann und ich kann mir schon vorstellen, dass das ungefähr so ist, wenn du zum kleinen Kind den Lutscher gerade aus dem Mund rausziehst und sagst,
danke.
Ne? Also, aber auf der anderen Seite, das Problem ist doch generell eher, dass die Männer zu schnell fertig sind und die Frauen zu lang brauchen. Das heißt, wenn der Mann jetzt mal kurz den Lutscher aus dem Mund gezogen kriegt und der Cliff dann halt hängt, ne? Dann verlängert es das Ganze ja.
Aber soll ich dir was sagen? Ich glaube, bei vielen Männern ist dann die Angst, dass der Cliff bis zum nächsten Mal wieder hängt.
Ach so.
Und immer hochkommt.
Ich meine, das ist natürlich eine Verhandlungssache, wie da jedes Paar damit umgeht.
Ja.
Ne? Das kann bei dem einen Paar so gut sein und beim anderen so gut sein. Aber in dem Moment, wo ihr den Kontakt verliert, ist es an und für sich nicht mehr wirklich gut. Dann macht ihr vielleicht technisch noch gar bis zum Ende.
Ja.
Und wenn ihr Glück habt, schaffen das beide.
Mhm.
Wahrscheinlich aber eher nicht.
Ja.
Ja. Und dann ist die Frage, ob ihr zufrieden seid, wenn ihr das technisch gerade abgeschlossen habt oder ob ihr lieber auch mit dem Herzen verbunden sein wollt.
Ja. Wie wichtig ist hier der Kontakt?
Also ich finde schon, diesen Kontakt ist am Anfang wichtig und dann in den ganzen Prozess Doch, keine Ahnung. Also ist schon wichtig, ohne Kontakt kann man
nicht zusammenkommen. Aber ich verstehe das nicht ganz, ne? Liegt vielleicht dran, vielleicht wären 5 Männer hier und die würden es auch nicht verstehen. Also was meint ihr denn mit Kontakt? Du hast ja, wir haben ja diesen Instagram-Post schon, was hast du gesagt?
Genitalien.
Genau, nicht nur die Genitalien sollen beieinander sein, sondern auch die
auch
Herzen.
Auch die Herzen. Vielleicht kann ich es einfach mal an einem anderen Beispiel erklären. Mhm. Wenn du dich mit jemandem unterhältst und der fängt in dem Moment, wo du mit dem redest, an, über irgendwas anderes nachzudenken, dann merkst du das.
Ja.
Das irritiert dich. Mhm. Du fühlst dich da in dem Gespräch irgendwie nicht mehr wirklich wohl. Mhm. Und Sexualität ist auch Kommunikation. In dem Moment, wo einer an was anderes denkt, sei es der schmerzende Ellbogen oder das Meeting, das jetzt dann gleich anfängt, mhm, ist der andere irritiert und fühlt sich nicht mehr wohl.
Ja, okay.
Verstehst du es?
Ja, ich verstehe es. Ja, es ist wie wenn ich mich mit dir unterhalte, aber ich ziehe da mein Handy raus und genau, dann schauen wir mal ein bisschen aufs Handy.
Genau.
Aber das finde ich, das habe ich noch
aber nie. Aber diesen Kontakt, erlebt. Ja, echt?
Ja, passt mal auf das nächste Mal.
Ja, ehrlich.
Achtet mal drauf.
Ja.
Ja, aber was wolltest du
jetzt sagen? Ich wollte nur sagen, diesen Herz zu Herz ist schon, wenn ich merke, dass du, dass wir Kontakt, also was heißt Kontakt, was kann ich noch sagen? Dass wir nicht verbunden sind.
Verbindung.
Ja, dass wir nicht verbunden sind und du willst nur deine Sache machen. Das geht nicht.
Hast du schon mal erlebt?
Mit dir, oder ja, was?
Ja.
Ja, aber ich meine, ja.
Sag's mir mal das nächste Mal.
Ja, aber das Ding, ich sag's ja auch, das auch heißt Kommunikation, ne? Dass man sagt, hey.
Hallo, hier bin ich.
Dass man sagt auch was, kannst du mich streicheln und so, oder keine Ahnung.
Das nennst du jetzt Kontakt.
Nicht Kontakt, aber ich sag einfach, ich kann nicht sofort go, go, go.
Ja.
Wir müssen erstmal connecten, wir zwei.
Aber dann, während dem Akt verliert man den Kontakt?
Na, vielleicht, man kann zum Beispiel, ich weiß nicht, ob euch Diana Richardson was sagt.
Mhm. Ja, schöner Name.
Soul ja. Sex.
Soul Sex, wow.
Ist Sängerin, oder?
Nee, die schreibt Bücher über Sexualität.
Okay, Diana.
Die sagt einfach nur still ineinander liegen.
Oh.
Okay.
Also mal quasi ohne Bewegung.
Mhm.
Das macht ja keinen Spaß.
Ja, dir vielleicht nicht. Das frag mal die Elita.
Ja, ja.
Doch, nein, das macht
man könnte das ja zum Beispiel auch abwechseln.
Dass der eine der große Löffel mal ist und dann das nächste Mal ich.
Nein.
Also einmal.
Du kannst ja mal den stillen Mann machen und mal den wilden Mann.
Mhm. Aha, interessant.
Ja.
Also nackert dann oder was?
Nein.
Also einfach nebeneinander still liegen.
Na, der Cliff kann schon mitspielen.
Ah, der Cliff kann schon mitspielen.
Bitte benutze es nicht bei deinem Beratung. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Also sehr gut hier im Podcast. Aber nicht, dass die Leute nicht wissen, von uns reden.
Naja, mal gut, wir haben jetzt den Cliffhanger gehabt.
Das stimmt. Okay, zum Schluss. Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps? Wir haben schon gerade auch neben der Aufnahme gesprochen. Es gibt jetzt wahrscheinlich mehr Bereiche von Unlust. Wir reden ja über Sexualität. Neben dem von
Diana Richardson.
Richardson. Dass man still nebeneinander liegt. Was meinst du?
Nein, nicht nebeneinander, ineinander.
Jetzt verstehe ich es. Ja,
wir sind so unschuldig.
Ineinander. Ah, interessant. Okay.
Also dann probieren wir es heute Abend aus. Aber hast du noch irgendwelche Tipps vielleicht? Weil vielleicht gibt es Hörer, mit Sicherheit gibt es Hörer, die sagen, ich bin verheiratet und wir leben eine Beziehung als WG, als Ehepaar. Gibt es da irgendwelche Tipps von dir, wo du sagst, das wäre nicht schlecht, wenn man das vielleicht beachten muss oder kann?
Das kann man so pauschal nicht sagen.
Also von Paar zu Paar unterschiedlich.
Die können ja zu mir kommen.
Ja, genau.
Schauen wir mal, was es bei denen ist.
Genau, deine Homepage ist www.diewegnerin.de.
Genau.
.de. Also da könnte man draufschauen. Ist auf jeden Fall interessant. Da kommen auch vom Hundertstel ins Tausendstel, also auch zu ME, mhm. Marriage Encounter heißt. Mhm. Jetzt habe ich es mir gemerkt zum Schluss. Genau, aber die können zu dir kommen. Du hast auch gesagt, vielleicht könnte man da so über mehrere Kilometer auch versuchen, so zu beraten, Eheberatung zu machen.
Online oder wie?
Also ich habe es bisher noch nicht gemacht. Also mit einem Paar habe ich es ehrlich gesagt noch gar nicht gemacht.
Mhm. Okay. Aber wenn du sagst, jetzt sind wir schon wieder ganz woanders. Aber
also ich habe selber schon Supervision online gemacht. Mhm. Also ne, ich gehe auch zur Supervision.
Ja.
Das habe ich schon online gemacht. Ich habe auch schon Einzelberatung mit online gemacht. Aber Paarberatung, das stelle ich mir schon schwierig vor, weil also da ist ich, da ist ja der Klient nicht der Mann und die Frau, sondern da ist der Klient die Beziehung. Das heißt, ich muss sehen, was passiert zwischen denen.
Mhm. Bist du manchmal in deinen Beratungen froh, wenn sich Paare trennen?
An und für sich nicht, weil ich der Meinung bin, dass die zwei sich gefunden haben, weil sie was miteinander zu bearbeiten haben. Mhm. Und dass die quasi Sparring-Partner sind. Mhm. Manchmal kann es sein, dass die vielleicht gerade sich die Aufgabe ein bisschen zu groß gequält haben für dieses Leben. Okay. Aber im Großen und Ganzen denke ich mir, also ich hätte meinen Mann bestimmt schon oft auf den Mond geschossen und wahrscheinlich hätten wir uns da oben getroffen, weil er mich auch noch aufgeschossen hätte. Also bei uns ist durchaus nicht immer alles Harmonie und toll. Mhm. Aber durch so Krisen muss man durch und es ist danach besser und es wird immer besser. Mhm. Mit jeder Krise, die man miteinander durchgestanden hat, wird es besser.
Das finde ich eine gewagte Aussage. Also ich, ja, bei uns auch.
Ne? Ja, ja.
Aber ich finde es krass. Aber, ja, danke für diesen schönen Satz. wir sind tatsächlich schon am Ende. Du hast einen Satz gesagt, auch neben der Aufnahme, mit Unlust. Da haben wir darüber geredet, dass ich mal der Elida irgendwelche Schuhe auf Zeiten geräumt habe. Mhm. Und sie danach bereit
Lust.
War.
Hatte Lust.
Lust hatte. Und da hast du den Satz gesagt, es geht um die Haltung, nicht um die Technik.
Mhm, genau.
Kannst du den nochmal kurz erklären, den Satz einfach?
Naja, wenn jetzt du da diese, ich weiß nicht mehr genau, was gemacht hast mit den Schuhen irgendwas. Mhm. Wenn du das jetzt einmal machst, da hast du total, da hast du, das hat in dem Moment gepasst. Mhm. Ne? Wenn du das nächste Mal wieder machst, weil das letzte Mal gepasst hat, dann passt es aber in dem Moment vielleicht gerade nicht.
Ja.
Ne? Also die Technik, ich bringe dir immer die Schuhe oder ich räume immer die Schuhe weg, heißt noch lange nicht, dass du siehst, was sie in dem Moment braucht. Mhm. Das ist praktisch die Haltung. Die Haltung ist, ich gucke mit dir zusammen, was du brauchst.
Mhm.
Ne? Mhm. Und wenn ich in der Haltung was mache, egal ob das jetzt im Bett ist oder im Alltag, ich gucke mit dir zusammen, was du brauchst. Nicht, was ich denke, dass du brauchst, sondern was du brauchst. Das ist die Haltung.
Das ist stark.
Wenn ich aber immer nur das mache, was das letzte Mal funktioniert hat, dann ist es eine Technik.
Okay. Ich denke, wir verlassen mit diesen weisen Worten diesen Podcast. falls ihr mehr von Andrea wissen wollt, wie gesagt, unter www.diewegnerin.de und hoffentlich bald wieder bei uns im Podcast zu Gast, weil es war ein interessantes Gespräch. Falls ihr
sehr interessantes Thema.
Schon, ne? Danke, dass ich das aussuchen durfte. Genau. Also, danke schön, Andrea, für die Zeit.
So schlimm war es jetzt in deinem Wohnzimmer gar nicht.
Nee, ne? Ist ja auch meine Frau extra mit dabei.
Ja, genau.
Die Macht der Worte. Aus der Sicht, aus der Sicht.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
So, die letzte Woche hat es jetzt ein bisschen in sich. Jetzt muss ich dich aber vorab fragen, können oder wollen wir uns nochmal treffen, um die Volksbibel intensiver zu besprechen? Hast du da Bock drauf?
Habe ich total Bock drauf. Es ist tatsächlich das Projekt, was mich das letzte Jahr mega nochmal beschäftigt hat. Es kommt jetzt eine neue Ausgabe raus und das ist eigentlich auch eine Knaller-Nachricht, die die ganze Christenheit erschüttern wird. Nee, es ist schon Wahnsinn. Also was daraus gewachsen ist, hätte ich nie für möglich gehalten. Und da kann man so viel auch Lustiges und Interessantes zu erzählen, dass ich glaube, dass wir da nochmal gut eine Folge von voll kriegen.
Stimmt. Sehr gut. Wenn nicht sogar zwei, drei, wenn dann die Zuschauer noch ihre Fragen und Steine nach dir werfen.
Ja, genau.
Genau, deswegen kratzen wir das jetzt ganz kurz nur an. Und zwar 2005 hast du die Welt erschüttert, die deutsche Christenwelt. Da kam die erste Volksbibel raus, richtig?
Genau. Mhm.
Und ich weiß noch, unser Pastor damals in der Gemeinde, da hatten wir Konfirmationsunterricht oder sowas Ähnliches. Und der hat dann allen gesagt, wir sollen die kaufen. Und ich oute mich jetzt mal, ich bin Hardcore-Christ und alles, was außerhalb der Elberfelder ist, ist vom Teufel. Mein Spaß. Aber natürlich haben wir als Jugendliche dann in der Volksbibel nur die Stellen rausgesucht, die halt ein bisschen komischer sind, wie Laserschwerter, Eistee oder solche Sachen.
Ja.
Was hast du denn, jetzt frage ich doch zu viel schon, da gehen wir später, also bei irgendeinem anderen Ding drauf ein. Aber ganz kurz deine Intention hinter der Volksbibel, wenn du das ganz kurz nur anschneiden kannst, um die Leute ein bisschen zu teasern fürs nächste Mal.
Ja, im Grunde einen ähnlichen Gedanken wie mit den Jesus Freaks. Glaube, Glaubensinhalte runterbrechen in eine Sprache, die jeder versteht, in eine Lebenswelt, die jeder kennt, sage ich mal. Also ganz viel Fromm raus, ganz viel theologisches Blablub raus, ganz viel Spiritualität raus. Sondern in einer leicht verständlichen, lockeren, lustigen Sprache in Form eines Experiments. Es ist ja eigentlich ein Sprachexperiment, an dem jeder mitarbeiten kann, der also nicht von irgendwelchen Sprachhebräikum-Experten aus dem Turm der Wissenschaft entstandener Text, biblischer Text, der dann für die Menschen da unten, die am Turm stehen, dann irgendwie gelten soll, sondern irgendwie eine Bibel vom Volk fürs Volk, sage ich immer. Ja, Volksbibel meint vom Volk fürs Volk. Also das Volk, jeder kann daran mitarbeiten. Das war eigentlich so der Grundgedanke.
Okay.
Und ja, genau. Und ein Work in Progress, also ist nie fertig, verändert sich immer weiter. Deswegen im Internet für jeden verfügbar.
Okay, ich könnte jetzt da 1000 Fragen stellen. Ich freue mich schon, wenn wir uns wieder treffen und dann
ich auch.
Die Elberfelder Fragen dann auf dich zukommen. Jetzt hast du ja insgesamt 12 Bücher geschrieben.
Ja.
Ist die Volksbibel dein erfolgreichstes Werk? Also du hast es ja nicht alleine geschrieben, aber rausgebracht zumindest?
Die erste Aufgabe habe ich alleine geschrieben.
Ah, okay. Aber ist das das erfolgreichste Buch von dir oder ist das mit der falsche Jesus?
Nee, mit Abstand, mit gigantisch großem Abstand das erfolgreichste Buch von allem. Wir haben ja, die erste Ausgabe war nach 2 Wochen noch ausverkauft und das waren irgendwie 2000 Stück, was für den christlichen Markt schon ein Bestseller ist. Dann haben wir teilweise 20.000, 30.000 nachgedruckt und gehen jetzt auf eine Auflage zu mit der neuen Volksbibel Next Level, die jetzt bald rauskommt, die sich so um 250.000 dreht. Ja, also 250.000 Bücher. Und das ist schon echt, das flasht mich total. Ich bin auch so ein Zahlenfreak. Ich finde das immer ganz geil. Volle Volksbank, volle Stadien finde ich gut und Demos mit vielen Menschen und das hätte ich nie für möglich gehalten, dass das Buch auch nach so langer Zeit so eine Wellen schlägt, so viele Leute erreicht und auch so viel gedruckt und gelesen wird. Das macht mich total dankbar auch, das ist wirklich riesig.
Ja, das glaube ich. Ja, also um nochmal ein bisschen weiter zu teasern, wenn wir uns wieder treffen und dann quasi unser Volksbibelgespräch, ich glaube, wahrscheinlich machen wir es zu dritt, oder?
Ja, kommt noch mit dazu, genau, an die Steiger. Hm.
Genau, da hören wir auf jeden Fall auch die Geschichte, wie du dem Satan übergeben wurdest. Also da bin ich schon sehr gespannt drauf. Genau. Du bist ja auch mehrfacher Autor und wir haben ja schon über dein Buch Panikpastor geredet. Wie ich das gelesen habe, dachte ich mir, vielleicht ist das ein bisschen eine Autobiografie, weil du ja doch irgendwie jemand bist, der aneckt und auch ein bisschen Panik verbreitet unter Christen. Würde ich jetzt mal behaupten. Also ob das jetzt die Volksbibel ist, vielleicht bei den Jesus Freaks oder so. Also so dachte ich, ist der Titel erst, also wirklich. Und dann habe ich aber halt hinten drauf geschaut, beziehungsweise bei dir auf der Homepage kann man ja das Inlay lesen. Und dann war das über deine Panikattacken und sowas. Aber siehst du dich selber manchmal so, also neben deinen Panikattacken, dass du der Panikpastor bist, dass du auch der Panikpastor bist, der Panik bei anderen auslöst?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass das ein völlig neuer Gedanke ist, über den ich noch gar nicht nachgedacht habe. Also ich merke natürlich an den Reaktionen, dass es doch einige liebe Geschwister gibt, die all das, was ich mache, nicht so toll finden und mich ausladen, nach Predigtern fragen und auch... Ich glaube also auch der Panikpastor, aber auch das Buch davor, der vergessene Jesus, das war ja auch so ein bisschen Skandalbuch, das ist ja auch in so einem halb säkularen Verlag erschienen, da habe ich es mir ganz schön vergrätzt, also okay. Ich werde jetzt auch gar nicht mehr eingeladen zum Predigen und so, ist aber auch nicht so schlimm, also ich habe auch gar nicht mehr so viel Lust jetzt irgendwie zu predigen, aber daran habe ich das so gemerkt, ja, dass ich anscheinend schon irgendwie da Leute von Kopf gestoßen habe oder verkretzt habe mit dem, was ich mache. Aber glaub mir bitte, das war nie meine Intention. Also ich bin eigentlich nicht so ein Rebel-Typ in meinem Leben gewesen, der Bock hatte, Leute zu provozieren und zu ärgern. Ich bin eigentlich eher sehr friedliebend und harmoniesüchtig, wie man so schön sagt, und kann Konflikte so gar nicht gut ab, eigentlich.
Okay, aber hast du manchmal Ratgeber, denen du zum Beispiel sagst, so, ich will jetzt die Bibel neu übersetzen auf normalmenschlich, sage ich jetzt mal, die dir dann sagen, nee, mach's lieber nicht? Also gibt es so Leute, die in dein Leben reden dürfen?
Ja, gab es immer. Leider ist mein letzter Ratgeber, Andreas Ebert, vom Heimjahr gestorben. Mit dem habe ich sehr oft und lange telefoniert. Er hat mich auch in Berlin besucht. Das war immer so eine Korrektur. Also wenn der irgendwas, was ich gemacht habe, scheiße fand, dann wusste ich auch, dann ist es wirklich scheiße. Dann sollte ich lieber die Finger davon lassen. es gab immer mal so Leute in meinem Leben, ja. Aber leider jetzt, seitdem ich der nicht mehr ist, habe ich da noch keinen neuen gefunden. Aber ich habe sowieso auch seit einiger Zeit das Gefühl, dass ich so aus dieser evangelikalen Szene so mehr und mehr rausdiffundiert bin und auch, wie gesagt, ganz wenig Predigtanfragen nur noch habe in letzter Zeit. Jetzt habe ich mal wieder einen Artikel für die Dran geschrieben oder für die Aufatmen geschrieben. Vielleicht gibt es da jetzt wieder eine Welle nach oben, aber so die letzten Jahre war ich eigentlich völlig out of space, so aus dem ganzen Geschäft der Szene im Grunde raus.
Okay. Aber gut, du hast auch auf deiner Homepage, ich glaube, ist es dein Blog oder deine News, hattest du auch, ich glaube, Anfang 2022 irgendeinen Artikel, wo drin stand, jetzt ist erstmal ein bisschen ruhig von mir und wer weiter von mir hören will, der hört wieder von mir.
Ja, genau. Da habe ich auch keinen Freundesbrief geschrieben in dem Jahr und so, genau. Weil ich einfach das Gefühl hatte, da stehen jetzt auch andere Sachen an. Also finanzieren kann ich meinen Unterhalt schon lange nicht mehr aus meinem geistlichen Dienst. Ich kriege auch kaum noch Spenden, ganz selten mal. Muss ja auch, wenn es auch, meine Frau verdient wesentlich mehr Geld als ich und hatte auch mehr zu leisten, leider. Aber ich muss auch hier natürlich Miete bezahlen. Wir haben zwei kleine Kinder und ich habe keinen Verein, der mich unterstützt, keine Gemeinde, die mich unterstützt. Also ich muss auch irgendwie dann sehen, dass ich meinen Job mache. Also aus diesem freien Dienst bin ich schon viele Jahre draußen, habe dann in einer Jugendberufsagentur gearbeitet, auf einer 30-Stunden-Stelle. Jetzt bin ich Lehrer in so einer Fachschule für Erzieher, habe ich ja in einer Folge erzählt. Also das dieser geistliche Dienst hat sich so mehr und mehr abgefrühstückt, will ich jetzt auch nicht sagen, aber zumindest ziemlich stark runtergefahren in letzter Zeit. Und teilweise war das auch bewusst, also dass ich dann auch mal eine Zeit lang Anfragen nicht beantwortet habe. Aber jetzt so auch in diesem Jahr kommt auch so ganz wenig rein. Also
okay.
Ja. Ja, und es gibt dann auch mal wieder Phasen, wo ich denke, vielleicht will Gott mich da auch jetzt auch rausziehen. Vielleicht ist meine Zeit gewesen. Für Jugendgottesdienste bin ich jetzt auch irgendwie zu ein alter Sack. Ja. Und für Erwachsene-Gottesdienste bin ich dann vielleicht doch noch zu verrückt und zu jung in meinem Denken. Muss man mal sehen, was da passiert. Okay. Aber ich habe auch wirklich immer wieder so Gedanken, dass ich irgendwie diesen meinen ganzen geistlichen vielleicht auch mal offiziell an den Nagel hänge und das auch irgendwie bekannt mache. Ist jetzt noch nicht so weit, aber ich beschäftige mich damit. Habe ich überhaupt noch eine Botschaft? Ja, was das Panikpastor-Buch ist jetzt durch. Also da habe ich auch mal ab und zu dann drüber gepredigt. Und jetzt kommt nochmal die Volksbibel. Das ist auch nochmal so ein Thema. Man braucht ja auch immer irgendwie eine Botschaft, die man dann den Leuten erzählt. Und nach dem Panikpastor kam da jetzt einfach erstmal nichts mehr so. Und vielleicht kommt da auch gar nichts mehr. Vielleicht ist jetzt einfach auch eine andere Phase in meinem Leben. Ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. Aber ich bin da sehr entspannt. Ich bin jetzt ja auch nicht mal 15, auch nicht mehr 25, sondern ich bin gerade 57 geworden. Und langsam, hoffentlich kommt dann auch die Weisheit des Alters. Die Tiefenentspannung, die man sich erhofft von so einer älteren Lebensphase.
Ja, die kommt doch bestimmt irgendwann. Also muss ja irgendwann kommen. Okay, wir waren jetzt genau ein bisschen beim Geldverdienen und sowas. Jetzt erzähle ich dir kurz eine Geschichte. Meine Frau liebt Sendungen wie The Bachelor und was weiß ich, was nicht alles gibt. Und irgendwann meine ich mal gesehen zu haben, dass du da durchs Bild läufst, während meine Frau Fernsehen geschaut hat. Und dann dachte ich mir, also weil man kennt ja dein Gesicht, auch wenn man dich nicht kennt, dachte mir, ja, den kenne ich irgendwoher. Und dann habe ich, glaube ich, gegoogelt oder sowas und habe gesehen, ah, du machst hier die erste Staffel von Liebe auf den ersten Blick.
Hochzeit.
Ja, Hochzeit, richtig. Hochzeit auf den ersten Blick. Und zu meinem Erstaunen kenne ich noch jemanden, der bei Staffel 5 dabei war. Das ist der Aaron Schweizer. Und den habe ich heute kurz angeschrieben, um zu sagen, ich habe den ersten kann man Pastor sagen oder Pfarrer? Warst du da verkauft als Pfarrer? Pastor? Also, dass der erste Traumann, dass ich dich heute interview und er hat gesagt, ich muss dir unbedingt ein paar Fragen stellen. Er wollte sogar mit ins Interview rein. Das habe ich jetzt, oder nicht er wollte, ich habe es ihm vorgeschlagen, dass er dann dich fragen könnte, aber dann würden wir jetzt wahrscheinlich diesen Zeitrahmen sprengen, der schon sehr limitiert gerade ist. Aber ich stell dir mal seine Fragen, nachdem ich dir jetzt meine mal gestellt habe. Wie kamst du denn dazu?
Die haben mich angefragt über meine Webseite. Ich glaube, im Rückblick suchten die so ein bisschen einen moralischen Backup von einem Kirchenmann, wofür ich ja eigentlich überhaupt nicht tauge. Ja. ich habe zuerst auch, wie die meisten Christen, war ich auch erstmal entsetzt. Die Ehe ist doch heilig und so, waren auch so meine ersten Gedanken. Da habe ich aber ein bisschen recherchiert und auch gebetet und festgestellt, dass also die Liebesheirat, wie wir sie heute kennen, eigentlich eine Erfindung aus der Zeit der Romantik ist und zu biblischen Zeiten, dass es nicht der Fall war. Ja, also auch das Hohelied der Liebe ist eine absolute Ausnahme. Damals wurde man verheiratet. Da haben die Eltern entschieden, wen du heiratest und dann musstest du den auch heiraten. Also das war eine, so, eine, so ein Vorwurf, der dann irgendwie so kam, das steht doch gar nicht so in der Bibel und so. Mhm. Also ich glaube, die Ehe ist nicht heilig. Ich glaube, die Ehe ist eine Lebensgemeinschaft, die im besten Fall Gott initiiert. Mhm. Und es gibt bestimmt Ehen, die heilig sind, aber es gibt auch viele Ehen, die überhaupt nicht heilig sind. Also die Ehe an sich muss nicht heilig sein, nur weil Ehe drüber steht, ja. Und deswegen finde ich schon, kann man damit experimentieren. Das war ja ein Experiment. Und dieses Experiment, und das ist jetzt das Zweite, was ich den Gedanken, den ich richtig fand und nachvollziehen konnte, dass die gesagt haben, wir glauben, dass Liebe nicht am Anfang stehen muss, sondern auch am Ende. Dass wenn Paare zusammenpassen aus unterschiedlichen Gründen, dass Liebe dann entsteht zueinander. Und diese ganzen Kontaktbörsen, die funktionieren ja letztendlich genau so. Auch übrigens Christ sucht Christ, ja. Mhm. Dass dann irgendwie die Charaktereigenschaften und die Wünsche und die Prägung und was weiß ich, dass da soll es dann ein Match geben. Mhm. Und der nächste Gedanke, der mich bewogen hat, da mitzumachen, war, dass ich dachte, okay, wenn ich dann nicht bin, wer ist denn dann da sonst für die, die da vielleicht eine Krise haben?
Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Und irgendwann sind dann Dinge passiert und diese erste Liebe ist dann irgendwie eingefroren.